Mark Benecke, dem Täter auf der Spur. So arbeitet die moderne Kriminalbiologie. Hören wir von einem Mordfall, beginnt auch schon das Kopfkino. Wir sehen Blaulicht, blutverschmierte Leichen, dunkle Hinterhöfe und Täter mit schwarzen Kapuzen. Kriminalfälle werden medial ausgeschlachtet wie kaum ein anderes Geschehen. Aber wie läuft die Aufklärungsarbeit in einem Mordfall in der Realität wirklich ab? Einen wichtigen Part spielt dabei der Kriminalbiologe, der Fälle löst, indem er Insekten und DNA analysiert. In diesen Blinks nehmen wir dich mit in die spannende, wenn auch ziemlich düstere Welt der Kriminalbiologie und zeigen dir, wie Schmeißfliegenlarven und Spermaspuren dabei helfen, Täter zu überführen. Blink Nummer 1. Die Untersuchung von Maden auf Leichen begründete im 19. Jahrhundert die moderne Kriminalistik. Ein bisschen eklig sind Maden ja schon, doch dabei gleichzeitig auch unglaublich nützlich, besonders wenn es um die Aufklärung von Mordfällen geht. Aus der Kriminalstatistik sind sie daher nicht mehr wegzudenken. Und mehr als das. Dank ihnen konnte die moderne Kriminalbiologie überhaupt erst entstehen. Auch die Medizin weiß die kleinen, wurmartigen Viecher schon lange zu schätzen. Besonders in früheren Kriegen entschieden Maden oft über Leben und Tod. Im Ersten Weltkrieg etwa blieben verwundete Soldaten oft lange in den Schützengräben liegen, ohne dass sie versorgt werden konnten. Erstaunlicherweise überlebten häufig gerade die Verletzten, deren Wunden von Maden befallen waren. Das liegt daran, dass Maden das faulige Gewebe auffraßen, womit sie eine Blutvergiftung verhinderten. Ähnliches beobachtet man auch heute noch öfter bei Obdachlosen. Die moderne Medizin machte sich diese Beobachtungen zunutze und entwickelte daraus eine fortschrittliche Variante der Madentherapie. Dazu werden Maden in ein sogenanntes Biobag eingenäht, was dafür sorgt, dass die Maden ihren Kopf zwar zum Essen ausstrecken, sich aber nicht in der Wunde einnisten können. Dieses Biobag legt man dann in die Wunde, woraufhin die Maden das faule Fleisch einfach wegfuttern. Auch bei der Erfindung der forensischen Entomologie spielten Maden eine entscheidende Rolle. Der Begriff forensische Entomologie bezeichnet eine Insektenkunde, die zur Aufklärung von Kriminalfällen genutzt wird. Ein ganz spezieller Fall setzte im 19. Jahrhundert alles in Gang. Wir schreiben das Jahr 1850. Im französischen Arbois taucht die Leiche eines Neugeborenen auf, in dessen Körper man Fliegenpuppen und Mottenlarven entdeckt. Der französische Krankenhausarzt Dr. Louis Bergeret, einer der Pioniere der forensischen Entomologie, sah sich die Mottenlarven genauer an. Es war das erste Mal, dass ein Forscher Maden systematisch untersuchte. Bergeret schloss aus seinen Untersuchungen, dass der tote Säugling bereits vor Monaten gestorben sein musste. Obwohl seine Berechnungen nicht ganz exakt waren, führten Bergerets Nachforschungen zum richtigen Täter. Wieso? Weil er ein echter Experte war, der seine aus den Maden abgeleiteten Erkenntnisse mit weiteren rechtsmedizinischen und kriminalistischen Befunden kombinieren konnte. Diese erste systematische Analyse von Insekten im Körper einer Leiche läutete ein neues Zeitalter der Kriminologie ein. Die forensische Entomologie war geboren. Doch in den fast 170 Jahren seit ihrer Entstehung hat sich natürlich einiges getan. Blink Nummer 2. Wer etwas über einen Todesfall herausfinden will, sollte die Insekten auf der Leiche genau unter die Lupe nehmen. Für die einen bedeutet Natur einfach nur Idylle. Man denke zum Beispiel an einen Spaziergang durch einen schattigen Wald nach einem Sommerregen, bei dem man endlich mal wieder so richtig durchatmen kann. Ein Kriminalbiologe würde auf demselben Spaziergang ganz andere Dinge wahrnehmen, denn sein Blick ist geschärft für den Teil der Natur, den andere nur allzu gerne ausblenden. Mehr Natur als bei der Zersetzung eines toten Körpers lässt sich kaum finden. Unmengen an Mikroorganismen, Pilzen und Insekten sind hier am Werk. Wichtig für den Kriminalbiologen ist dabei vor allem, dass die Insekten oft mehr über einen Todesfall aussagen als die Leiche selbst. Denn er weiß, welches Insekt in welchem Zersetzungsstadium zu finden ist. So ernähren sich Schmeißfliegenlarven am liebsten von frischem Gewebe. Speck- und Teppichkäfer mögen eingetrocknete Haut und Haare. Käsefliegenlarven schmeckt die Leiche erst, wenn sie in einen breiigen Zustand übergeht. Und Aaskäfer können mithilfe ihrer Schneidwerkzeuge selbst aus mumifizierten Leichen noch Stückchen heraussäbeln. Jede Insektenart hat also ihre Vorlieben und eben diese machen sich Kriminalbiologen zunutze. Unter dem ganzen Getier sind für Kriminalbiologen aber vor allem die sogenannten Leicheninsekten interessant, denn diese richten gleich ganze Brutstätten in den toten Körpern ein. So zum Beispiel die Schmeißfliegenweibchen. Schmeißfliegenweibchen riechen eine frische Leiche selbst auf große Entfernungen. Nachdem sie die Leiche aufgespürt haben, legen sie ihre Eipakete in Körperöffnungen oder kleinen Wunden ab. So sichern sie ihre Eier vor Käfern und Vögeln. Aus den Eiern schlüpfen bald darauf Maden, die das tote Gewebe durch ihre Ausscheidungen erst andauen, bevor das große Fressen richtig losgeht. Damit sich die Maden ungehindert im Gewebe austoben können, hat die Natur ihnen eine entsprechend praktische Anatomie geschenkt. Die Insekten atmen nämlich über ihr Hinterteil, in dem sich zwei Atemröhrchen befinden. So können sie mit ihrer Vorderseite ungestört fressen. Der Zustand der Maden liefert den Ermittlern wichtige Hinweise. Je entwickelter die Maden sind, umso länger haben sie schon auf der Leiche gelebt. Schmeißfliegenlarven häuten sich zum Beispiel mehrmals und verwandeln sich analog zum Schmetterling zu einer Puppe im Tönnchen, bevor sie schlüpfen. Auch letztere sind für Kriminalbiologen interessant, denn auch sie verraten dem Experten, wie lange die Leiche bereits besiedelt ist. Außer den Schmeißfliegen gibt es noch hunderte weiterer Arten von Leicheninsekten. Im Jahr 2003 legten Forscher im Rheinland zu Versuchszwecken eine Schweineleiche aus. Als sie sich den Kadaver nach einer Weile erneut ansahen, zählten sie darauf insgesamt 60 verschiedene Fliegen- und Käferarten. Blink Nummer 3. Insekten und Würmer können Aufschluss über Liegezeit, Todesursache und Todesort liefern. Zugegeben, Leicheninsekten oder Leichen generell sind für die meisten Menschen ein grauenhafter Anblick. Kriminalbiologen ticken da ein wenig anders. Sie freuen sich, wenn sie die Tierchen auf Leichen finden, denn sie erzählen den Ermittlern im besten Fall die Geschichte des Toten. So spielen Fliegenlarven eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Liegezeit eines toten Körpers zu bestimmen. Besonders wichtig hierfür sind die Kauwerkzeuge der Insekten, denn sie sind je nach Alter der Larven unterschiedlich ausgeprägt. Anhand der kleinen Beißer können Ermittler daher gut zurückrechnen, wann die Leiche besiedelt wurde, was dann wiederum Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt zulässt. Insekten können außerdem das Vorkommen unterschiedlicher Substanzen anzeigen. Das liegt daran, dass die Tiere die Stoffe aus der Leiche in ihren Körpern speichern. Hin und wieder findet man daher beispielsweise Spuren von Neuroleptika oder Antidepressiva in Maden, wenn sie von Gewebe gefressen haben, das mit diesen Arzneimitteln angereichert war. Auf dieselbe Art und Weise kann man in den Maden auch Giftstoffe finden und so auf eine mögliche Todesursache kommen. Ein großer Vorteil von Insekten und Würmern ist außerdem, dass man sie in praktisch jeder Leiche findet, selbst wenn diese in einem abgeschlossenen oder sehr sauberen Raum lag. In manchen Fällen lässt sich durch die Insektenpopulation auch der Todesort vom Leichenfundort unterscheiden. Das Auffinden von Insekten auf der Leiche, die an deren Fundort gar nicht vorkommen, ist beispielsweise ein klares Indiz dafür, dass die Leiche bewegt wurde. In besonders günstigen Fällen geben Insekten dabei sogar Auskunft über den Weg, den der Körper zurückgelegt hat, wie in folgendem kuriosen Fall. Eines Frühsommers entdeckte man am nördlichen Teil der Ostsee eine Leiche. An verschiedenen Stellen des toten Körpers hatte sich das für Wasserleichen übliche Fettwachs gebildet. Es fehlten allerdings die Schmeißfliegenlarven. Dies deutete darauf hin, dass die Person im Winter umgekommen war, denn Schmeißfliegen sind in der kalten Jahreszeit nicht aktiv. Anstelle der Schmeißfliegen fand man aber eine andere Fliegenlarvenart, die sich nur an Stränden aufhält. Anhand der Altersbestimmung der Larven wurde klar, dass die Tiere die Leiche erst lange Zeit nach dem Tod besiedelt hatten, nämlich als der Körper an einem Küstenstreifen vorbeitrieb. Aufgrund der Insektenpopulation und Besiedlungszeit konnte man so den Weg der Leiche bis zu einem 4,5 Monate zuvor stattgefundenen Schiffsunglück zurückverfolgen. Link Nummer 4. Kriminalbiologen beziehen auch andere Umweltfaktoren wie den Fundort und das Wetter in ihre Ermittlungen ein. Die Aufklärung eines Kriminalfalls ist kompliziert. Sich bloß die Insekten anzusehen genügt nur in den seltensten Fällen. Um den Zustand einer Leiche richtig einschätzen zu können, muss ein Kriminalbiologe auch andere Umwelteinflüsse berücksichtigen, zum Beispiel den Fundort des Leichnams. Der Fundort einer Leiche wirkt sich nämlich auf ihren Verwesungszustand aus. So ist ein toter Körper am Waldesrand von anderen Schädlingen befallen als ein Kadaver, der nur ein paar Meter entfernt auf einer Wiese verwest. Ein Fallbeispiel dazu führt uns nach Südkalifornien. Dort fand man eine erwürgte, an Eukalyptusbäumen aufgehängte Frau. Ihr Leichnam war übersät mit Pusteln, die von Bissen einer spezifischen Milbenart hervorgerufen werden. Auch die Ermittler wurden am Fundort der Leiche gebissen. Sie untersuchten daraufhin die Tatverdächtigen nach denselben Pusteln und stellten fest, dass einer von ihnen tatsächlich Milbenbisse aufwies. Aufgrund des Verheilungsstadiums der Bisse konnten sie daraufhin nicht nur beweisen, dass der Täter sich am Fundort aufgehalten hatte, sie konnten sogar den genauen Zeitpunkt bestimmen, an dem er gebissen wurde. Wetter und Umgebungstemperaturen müssen bei kriminalbiologischen Untersuchungen ebenfalls berücksichtigt werden. So sind Maden beispielsweise besonders aktiv, wenn es warm und feucht ist. Ein etwas makaberes Experiment beweist dies. Als Benecke einen Schweinekadaver im schwülheißen Sommer Kanadas liegen ließ, dauerte es keine 2 Wochen, bis nur noch das Skelett des Tieres übrig war. Trockenheit mögen Maden hingegen ganz und gar nicht. Als Ermittler im sogenannten Horrorhaus von Köln-Kalk die halb mumifizierte Leiche eines Mannes fanden, waren sie zunächst verblüfft. Bart und Kopfhaar des toten Mannes waren nämlich noch intakt. Das war ungewöhnlich. Wenn Maden Gewebe gefressen hätten, wären die Haare ausgefallen. Eine Erklärung ergab sich erst, als die Ermittler feststellten, dass sich in der Nähe des Leichnams ein Heizlüfter befand, der noch lange nach dem Tod des Mannes für Wärme gesorgt hatte. Die trockene Hitze führte also zur Mumifizierung der Leiche und hielt die Maden von ihr fern. Blink Nummer 5. DNA-Analysen sind sicher. Fehler entstehen erst bei der Interpretation der Ergebnisse durch den Menschen. Desoxyribonukleinsäure. Jeder gute Kriminalbiologe ist mit diesem schönen langen Wort bestens vertraut, denn die DNA, so die Abkürzung der materiellen Basis der Gene, kann entscheidend zur Aufklärung eines Falls beitragen. In der Kriminalistik spielen DNA-Spuren eine wesentliche Rolle. Man findet sie in nahezu jedem organischen Gewebe, von Haaren über Blut bis hin zu Sperma. Sogar eingetrockneten Speichelresten auf einer Briefmarke kann man noch DNA entnehmen. Entscheidend ist dabei, dass jeder Mensch eine einzigartige Zellzusammensetzung in seiner DNA beherbergt. Man bezeichnet sie umgangssprachlich daher auch als genetischen Fingerabdruck. Es kann zwar rein theoretisch vorkommen, dass bestimmte Personengruppen ein und dieselbe DNA teilen, die Chance ist jedoch sehr, sehr gering, wie uns der folgende Fall verdeutlicht. Die wohl berühmteste DNA-Analyse wurde in den 90er Jahren durchgeführt und betraf den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Dieser stritt eine sexuelle Affäre mit seiner Ex-Assistentin Monica Lewinsky zunächst vehement ab. Eine Untersuchung der Spermaspuren auf Lewinskys Kleidung zeichnete jedoch ein anderes Bild. Die DNA-Analyse ergab nämlich, dass nur einer von ca. 8 Billionen Menschen diese spezielle DNA besitzen konnte. Das hieß, dass Bill Clinton mit ziemlicher Sicherheit die einzige Person in der gesamten Geschichte der Menschheit war, die exakt diese Erbinformation in seiner DNA trug. DNA-Analysen sind prinzipiell also sehr zuverlässig. Prinzipiell. Denn Fehler passieren bei solchen Untersuchungen dennoch. Und schuld daran ist so gut wie immer der Mensch. Manchmal versagt das Forscherteam, ein anderes Mal, wie im Fall von O.J. Simpson, das Gericht. Dabei war eigentlich bereits bewiesen, dass der Footballstar seine Ex-Frau Nicole Brown und ihren Freund Ron Goldman in ihrem Haus getötet hatte. Simpson war aufgrund früherer Drohungen und aggressiven Verhaltens von vornherein tatverdächtig. Zusätzlich fanden Ermittler dann auch noch DNA-Spuren am Tatort, die eindeutig auf Simpson deuteten. Außerdem befanden sich Blutspuren der Opfer an seiner Kleidung. Doch obwohl Simpson dringend tatverdächtig war, gelang es Simpsons Verteidigern, das Geschworenengericht derart zu verwirren, dass es zu keinem Schuldspruch kam, und das trotz eindeutiger DNA-Analyse. Irren ist, also auch bei Kriminalfällen, leider menschlich. Blink Nummer 6. Die Kriminalistik nutzt DNA-Analysen, um Verbrechen aufzuklären. Kommt ein Kriminalbiologe an einen Tatort, setzt er zunächst alles daran, DNA-Spuren zu finden. Einige DNA-Spuren liefern dabei mehr Hinweise auf den Täter als andere. Beliebte Spuren sind Blut und Sperma. Kriminalisten mögen Blutspuren, da man sie aufgrund ihrer Farbe verhältnismäßig schnell entdeckt. Blut des Täters ist außerdem nur vorhanden, wenn dieser verletzt wurde, weshalb ein solcher Fund wichtige Erkenntnisse über den Tathergang bereithält. Gerade in Fällen von Vergewaltigung ist eine umgehende Untersuchung der Opfer zwingend notwendig, denn je länger die Tat zurückliegt, desto schwieriger wird es, Spuren zu finden und korrekt auszuwerten. Sperma ist hier eine besonders aussichtsreiche Spur, da die Substanz besonders haltbar ist. So steckt in der Flüssigkeit nicht nur sehr viel DNA, sie ist in den Spermienköpfen auch noch sehr gut versiegelt und damit vor Austrocknung und anderen Umwelteinflüssen geschützt. DNA wird allerdings erst dann zum ultimativen Beweismittel, wenn sie sich mit anderen Hinweisen, wie beispielsweise einem starken Motiv, ergänzen lässt. Für sich allein genommen beweist DNA nämlich mitunter noch gar nichts. Ein Verdächtiger muss auch auf andere Weise mit einer Tat in Zusammenhang gebracht werden können. Weitere Hinweise können zum Beispiel die Vorgeschichte des Verdächtigen sein oder der Fakt, dass er sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts befand. Dieses Kombinieren von unterschiedlichen Hinweisen im Rahmen einer Ermittlung nennt man Matching. Wie aufwendig ein solches Matching ist, hängt vor allem davon ab, wie viele Personen für eine Tat in Frage kommen. Nehmen wir einmal an, es geht um einen Mord in einem geschlossenen Zimmer. Außer der Leiche befinden sich nur 4 weitere Personen im Raum. Niemand konnte hinein und niemand herauskommen. Das Matching wird in einem solchen Fall wohl verhältnismäßig leicht ausfallen. Bei einem Mord in einem Dorf hingegen, bei dem es weder dringend Tatverdächtige noch Augenzeugen gibt, stellt sich der Fall schon komplizierter dar. Man müsste zunächst jedem einzelnen Dorfbewohner eine Speichelprobe entnehmen, diese dann in einer DNA-Datenbank abspeichern und versuchen, die DNA-Spuren vom Tatort damit abzugleichen. Blink Nummer 7. Erkenntnisse aus Biologie und Genetik wurden im Nationalsozialismus verfälscht und politisch instrumentalisiert. In den vorangegangenen Blinks haben wir uns angesehen, wie die moderne Kriminalbiologie mithilfe von Insektenkunde und DNA-Typisierungen auf Verbrecherjagd geht. In diesem letzten Blink wollen wir nur noch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Denn Biologie und Genforschung wurden zu NS-Zeiten missbraucht, um mehr als zweifelhafte Rassenforschung zu betreiben. Die Nazis gingen davon aus, man könne Menschenrassen und damit auch bestimmte Charaktertypen züchten. Sie träumten vom viel zitierten Übermenschen. Doch tatsächlich gibt es keine direkte Beziehung zwischen körperlichen Merkmalen und dem Charakter eines Menschen. Die Fehlannahmen der sogenannten Rassenkundler basierten nämlich darauf, dass sie Methoden der Tierzucht auf den Menschen anzuwenden versuchten. Dazu interpretierten sie Charles Darwins Vererbungslehre auf ziemlich willkürliche Art und Weise. Darwin selbst schrieb in seinem Jahrhundertwerk Die Entstehung der Arten von 1859 kein einziges Wort über sogenannte Menschenrassen. Das ist auch kein Wunder, denn tatsächlich gibt es überhaupt keine Rassen, die die Menschen unterteilen. Und jeder Versuch, die Weltbevölkerung nach äußeren Merkmalen und damit korrelierenden Charaktereigenschaften zu kategorisieren, musste also scheitern. Es gibt weder die jüdische, noch die nordische, noch irgendeine andere Rasse. Auch Hitler selbst begeht diesen Denkfehler in Mein Kampf von 1925. Er zieht beispielsweise folgenden Vergleich heran. Finken sollten sich nur mit Finken und Meisen nur mit Meisen paaren. Mit dieser Forderung schießt er sich allerdings ein Eigentor, denn was er damit wirklich sagt, ist, dass sich Menschen aller Herkunft miteinander fortpflanzen sollten. Da die nationalsozialistische Rassenforschung jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, hat sie für die heutige Forschung auch nichts geleistet. Mal abgesehen von der bitteren Lehre, dass man Untersuchungsergebnisse nicht mit politischen oder anderen Interessen vermischen darf. Ein Fakt ist nur dann ein Fakt, wenn er wissenschaftlich und nachweislich objektiv belegt werden kann. In gewisser Weise könnte man also sagen, dass Maden weitaus nützlicher für die Wissenschaft sind, als es die Nazis jemals waren. Das sollte man beim nächsten Mal bedenken, wenn man einer der beiden Spezies über den Weg läuft. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Dem Täter auf der Spur« von Marc Benecke angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Kriminalbiologen haben einen spannenden, wenn auch in den Augen der meisten Menschen ziemlich ekligen Job. Mit Hilfe von Maden auf Leichen können sie wesentliche Erkenntnisse darüber gewinnen, wie und wann ein Mensch gestorben ist. Auch DNA-Spuren helfen ihnen dabei, Verbrechen aufzuklären. Eigentlich handelt es sich bei der DNA-Analyse um eine beinahe todsichere Methode, wenn da nicht der menschliche Makel wäre. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Täter auf der Spur als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.